NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
25. August 1967. Der Beginn des Farbfernsehens in Deutschland.
Ja, was Sie hier erwartet, meine Damen und Herren, das ist eine Fülle technischer Neuerungen, deren Reiz diesmal offensichtlich im Detail liegt und die auch den Fachmann zu verwirren scheint. Aber das sollte Sie als Endverbraucher eher ermutigen, diese Ausstellung zu besuchen und jetzt heiter beschwingt, dem Metier entsprechend, mit uns diesen ersten Rundblick durch die Ausstellung zu tun.
Heiter beschwingt begann der Reporter seinen Bericht über die Berliner Funkausstellung 1967. Die Endverbraucher saßen derweil vor dem heimischen Schwarz-Weiß-Fernseher und warteten gespannt auf
Color, Color, dieses Phänomen fesselt das Publikum an die Fernsehstraßen.
Am 25. August 1967, heute vor 50 Jahren, um genau 10.57 Uhr war es endlich soweit.
In der Hoffnung auf viele friedlich farbige, aber auch spannend farbige Ereignisse gebe ich jetzt gewissermaßen den Startschuss für das deutsche Farbfernsehen.
Vizekanzler Willy Brandt drückte auf einen roten Knopf und schwupps wurden die Bildschirme bunt. Genauer gesagt von damals rund 13 Millionen Bildschirmen knapp 6.000. Denn mehr Farbfernsehgeräte gab es 1967 noch nicht in Deutschland. Die Zuschauermeinung war, wie das Bild, nuancenreich.
Sehr gut, aber die einzelnen Fabrikate zeigen verschiedene Farben. Ich würde doch noch warten, bis vielleicht die Kinderkrankheiten der Apparate behoben sind und billiger werden würden.
Ich würde sagen, die Umschaltung von Schwarz-Weiß auf Bunt wirkte wie ein Schock. Obwohl ich sagen möchte, dass von einer Perfektion noch nicht die Rede sein kann.
An der Unterseite des Fernsehgerätes heraustretende Farbreste sind für Mensch und Haustier völlig unschädlich und lassen sich aus Haargarn und Bettwäsche mit etwas Zitrone mühelos entfernen.
So schlimm war es dann doch nicht. Die Farben waren zwar grell, blieben aber im Gerät, und zwar konstant. Genau das war das Ziel von Dr. Walter Bruch, dem Erfinder des deutschen PAL-Farbfernsehsystems.
In Amerika hatte man aber schon 1950 angefangen, mit Farbfernsehen zu experimentieren. Und das Farbfernsehen in Amerika, ich habe es 1951 erstmalig gesehen, war so schäbig, dass ich mir sagte, so kann ein deutsches Farbfernsehen nicht sein. Und ich habe manchmal in meinen Vorträgen etwas benutzt, was in einer sehr, sehr bekannten amerikanischen Zeitschrift stand. Das Farbfernsehen, gemeint war das amerikanische Fernsehen, ist wie eine Abmagerungsmaschine. Man muss regelmäßig alle 5 Minuten vom Sessel aufstehen und den Empfänger nachdrehen.
Kritiker nannten das US-Farbsystem NTSC spöttisch Never the Same Color. Denn in Sekundenschnelle veränderte sich das Gesicht der Ansagerin von zornigem Rot über ungesundes Grün bis hin zu blassem Blau. Schuld daran waren Übertragungsfehler beim Farbsignal.
Also musste ich ein Verfahren erfinden, das diese Fehler kompensiert. Und Sie wissen ja, der Maler, wenn er einen Farbtopf hat und er geht ihm nach einer Richtung zu weit, dann mischt er etwas von der Komplementärfarbe dazu, damit das wieder die richtige Farbe geht. So wäre ganz primitiv und einfach erläutert das PAL-Verfahren.
Technisch gesehen ist das PAL-Verfahren eine höchst komplizierte Sache, erläutert Produktionsingenieur Gerd Grundmann.
Rot, Grün und Blau. Aus diesen drei Grundfarben setzt sich das Farbbild insgesamt zusammen. Und wenn man so ein Farbbild übertragen will, muss man es erstmal in diese drei Grundfarben zerlegen. Das passierte früher mit so einem Prisma. Diese farbigen Anteile wurden mit solchen Bildaufnahmeröhren aufgenommen. Diese drei Röhren zusammen haben in einem Kameragehäuse sich befunden. Es waren sozusagen drei Kameras in einem Stück. Die Signale dieser drei Bildaufnahmeröhren werden dann zusammengefasst, kommen in sogenannten Kameraverstärker. Dort werden die drei Farbsignale weiter verarbeitet und werden dann schließlich zusammengeführt zu einem Signal, das dann auch ausgestrahlt wird und zum Zuschauer kommt.
Hurra, hurra, wir sind farbig, bei uns am allerlei. Aus aller Welt, wie es euch gefällt, Ladies und Gentlemen, sind sie dabei. Was sonst, wir bringen in Schwarz-Weiß, das sehen sie nun in Bunt. Aufgepasst, jetzt geht es los, jetzt geht es rund im Bunt.
Für mich war damit eigentlich der Traum erstmal zu Ende, denn der Traum war verwirklicht. Jetzt kam die Tat, nämlich das, was ich verwirklicht hatte, durchzusetzen. Und das war viel schwieriger und viel langwieriger.
Es war eigentlich alles verboten, was etabliert war. Man durfte nichts mehr, was man bisher als Standard hatte. Es durfte kein Weiß mehr im Bild sein. Es durfte nicht mehr glitzern. Es durfte kein Glas mehr im Bild sein. Es durften keine Metallflächen da sein. Wir mussten Rücksicht nehmen bei den Kostümen, beim Bühnenbild, bei der Maske. Besonders das Einleuchten hat sehr viel Zeit gekostet damals. Denn die Scheinwerfer konnten nicht einfach gedimmt werden, wie wir sagen. Damit kriegten die einen Rotschimmer und damit sind alle Farben zerflossen im Studio. Man musste diese Scheinwerfer mit speziellen Tüls abdunkeln sozusagen. Und es war ein mühseliges Verfahren, es hat sehr, sehr lange gedauert. Und die Flexibilität, die man in Schwarz-Weiß-Zeiten hatte, war dahin.
Das spürten auch die Maskenbildnerinnen.
Es gab keine Schminke auf dem Markt und wir haben dann angefangen zu probieren, zu mixen. Haben Grüntöne, Grautöne gemixt in verschiedensten Konzentrationen, bis wir so das für uns Optimale gefunden haben, damit die Leute halt nicht so aussahen, als wenn sie in den Farbtopf gefallen waren.
Genau so fühlte sich damals Schauspielerin Heidi Kabel.
Also wir sahen aus wie Clowns. Wir hatten derzeit ein Stück laufen, Mann mit Charakter. Das spielte in einer Bäckerstube. Und die liefen alle in weißen langen Schürzen rum, weiße Jacken, weiße Käppi auf. Und das sah immer sehr hübsch aus auf der Bühne, aber das konnten sie nicht fotografieren. Nun mussten wir wählen, entweder dunkelgrau oder gelb. Also wir wurden nun alle in gelb gesteckt. Und für uns war das ganz furchtbar, nicht? Wenn wir uns ansahen und gedacht haben, um Gottes Willen, wie sehen wir aus?
Nicht alle Künstler nahmen die Farbpinseleien so heiter wie Heidi Kabel. Kabarettist Dieter Hildebrandt war genervt.
Die Farbe verkleistert, außer bei Bildern natürlich, das ist was anderes. So wie der Film auch ein Schwarz-Weiß-Film war. Und ich habe immer das Gefühl, es ist ernsthafter.
Ich kann mich noch erinnern an den Tag, als es hieß, wir müssen jetzt eine Sendung machen. Und das wäre die erste Kabarettsendung, die erste Unterhaltungssendung in Farbe. Und ich weiß noch, was damals für Ansinnen an uns herangetragen wurden. Keine grünen Krawatten und keine gelben Hemden tragen. Und unsere Hände müssten wir schminken lassen und was weiß ich alles. Und wenn man das alles nicht macht, dann kommt man nur so raus, wie der Wiener sagt, kommt man nur raus grau. Es war chaotisch.
Am Sonnabend senden wir gebrochenes Weiß. Und am Sonntag empfangen Sie ab 11 Uhr Vormittag ein festliches, warmes Schwarz mit dezentem Nadelstreifen. Etwas für vollschlanke Fernsehfreunde.
Den meisten Zuschauern waren grüne Krawatten, gelbe Bäckerschürzen und Heidi Kabels Clownschminke wurscht. Sie hatten kein Farbfernsehgerät.
Schwarz-Weiß ist gut. Farbe ist besser. Deshalb grundig Farbfernsehen. Schade, dass Sie in Schwarz-Weiß diese herrlichen Farben nicht sehen können.
Und genau das stellte für die Programmmacher und Techniker ein weiteres Problem dar, berichtet WDR-Farbpionier Franz Indersmitten.
Denn wir mussten ja darauf achten, dass die Farben, die bei Farbfernsehsendungen verwendet wurden, auch so abgestimmt waren, dass sie auf dem Schwarz-Weiß-Bildschirm genügend kontrastreiche Bilder ergaben. Denn es hätte theoretisch passieren können, dass das Farbbild zwar sehr gut aussieht, aber das Schwarz-Weiß-Bild eine graue Soße gewesen wäre. Die grundsätzlichen Unterschiede sind einfach die, dass wir in der Schwarz-Weiß-Technik Farben teilweise in den Kostümen und auch in der Dekoration verwendet haben, aber zur Erzeugung von Hell-Dunkel-Kontrasten. Und bei der Farbfernsehtechnik geht es ja nun zum ersten Mal darum, die Farbe als Ausdrucks- und Gestaltungsmittel zu nehmen. Und es musste probiert werden, welche Farben kommen wie über den elektronischen Bildschirm.
Eine Frage, die Sportkommentator Rudi Michel vor ganz praktische Probleme stellte.
Ich persönlich war zunächst ein bisschen enttäuscht, denn ich hatte keinen Farbmonitor. Es war alles wie immer. Und ich musste mir immer überlegen, wie sage ich es meinem Farbfernseher und dem Schwarz-Weiß-Fernseher. Also, wenn ich gesagt habe, die Jugoslawen haben ein blaues Trikot, weiße Hosen, rote Strümpfe, unvergessen, so sahen die immer aus, hat der Farbfernseher zu Hause gesagt, warum sagt er mir denn das jetzt immer noch? In Schwarz-Weiß war das üblich, war notwendig, das war eine echte Information, aber im Farbfernsehen war sie eben überflüssig.
Die Test- und Probierphase war langwierig, aufwendig und teuer. Über 200 Millionen Mark hatten Rundfunkanstalten, Bundespost und Geräteindustrie in das Farbfernsehen investiert. Also ging man zunächst sparsam damit um. Pro Woche gab es nur 4 bunte TV-Stunden.
Um erst gar keine Eintönigkeit aufkommen zu lassen, senden wir jeweils am Montag in einem ganz, ganz zarten Himmelblau,
Für Dienstag haben wir uns ein wunderhübsches blasses Grün ausgedacht. Für Mittwoch ein aufregendes Beige mit entzückendem Streifen in Aubergine, passend zu jedem Gerät. Der Donnerstag ist in einem tollen, also wirklich ganz, ganz tollen Rosé gehalten. Am Freitag gibt es ein sehr, sehr schickes Lila in störungsfreiem Changeant.
Nicht alle betrachteten das Farb-TV durch die rosarote Brille. Kritiker sahen eher schwarz für die bunten Bilder.
Es hat in der Tat Proteste gegeben von verschiedenen Seiten, insbesondere aber auch von der Programmseite, weil man lange Zeit nicht so richtig daran glauben wollte, dass die Farbe eine zusätzliche Information ins Bild brachte.
Die Presse schockierte mit Schlagzeilen wie:
Blondes Haar wird grünlich, Strahlengefahr durch Buntbildschirm, Albträume beim Farbfernsehen.
Die Fernsehmacher reagierten sofort und ließen 1967 einem Psychologen in Schwarz-Weiß die seelischen Auswirkungen der bunten Bilder erläutern.
Die Reizintensität wächst mit der Farbe. Und da die Reizintensität auch mit der Emotionalität, mit dem Gefühlsleben zu tun hat, wird im Allgemeinen die Frau sehr viel stärker angesprochen als ein rational denkender Mann. Das ist ein Unterschied.
Darum gab es anfangs nur Unterhaltungssendungen wie den blauen Bock in Farbe.
Ja, gut sehen sie aus. Also wirklich. Also es ist eine wahre Pracht. Sie sind ein bisschen grün im Gesicht. Hat man sie für Geld geschminkt oder haben sie sich geärgert?
Ärger kommt im Farbfernsehen gelb.
Ach so, das ist gut. Nonsens, für Sie sehe ich schwarz.
Ja, es ist gut, dass Sie mir das sagen, aber ich mir keinen Farbfernseher zu kaufen.
Der rational denkende Mann wurde mit bunten Bällen vors Farb-TV gelockt, erinnert sich Sportkommentator Rudi Michel.
Deutschland spielte gegen Jugoslawien und es war groß angekündigt. Ab jetzt Farbfernsehen. Aber die Kameras hatten ihre Schwierigkeiten. Es war ein diesiger Nachmittag an einem Mittwoch. Es regnete eben und es wurde sehr, sehr schnell dunkel. Und man brauchte damals 1500 Lux, um überhaupt Farbe übertragen zu können. Das hat auch geklappt, mindestens 45 Minuten lang. Und in der zweiten Halbzeit war es so dunkel, dass alles schwarz-weiß war.
Erst Anfang der 70er Jahre wurde das komplette Fernsehprogramm farbig, auch die Tagesschau. Elend und Krieg in Farbe veränderten die Wahrnehmung. Mit dem Abschied von Schwarz-Weiß kam plötzlich auch eine ethische Dimension ins Spiel, erinnern sich die Fernsehnachrichtenprofis Dagmar Berghoff und Ulrich Deppendorf.
Bei den Nachrichten gibt es auch sehr oft grausame Bilder von Unglücken, von Attentaten. Und das wirkt in Farbe natürlich oder wirkte doch grausamer noch.
Grausame Handlungen bleiben immer hängen, egal ob in Schwarz-Weiß oder in Farbe. Richtig ist, dass in der Tat bestimmte Aufnahmen von Blut, von Krüppeln in Farbe mehr Wirkung hinterlassen als früher.
Die Reaktionen waren zwiespältig, erinnert sich Karl-Heinz Mose, Redakteur einer TV-Zeitschrift.
Plötzlich war Blut rot. Und möglicherweise, das haben die Leser empfunden, ohne dass sie es auf die Farbe geschoben haben, sondern haben gesagt, das Fernsehen ist brutaler geworden.
Gekauft haben sie die Geräte trotzdem. Bereits 5 Jahre nach Einführung standen 1,5 Millionen Farbfernseher in deutschen Wohnzimmern. Sehr zur Freude von PAL-Systemerfinder Walter Bruch.
Auf der einen Seite ist es so, das Farbfernsehsystem ist fertig und ich kann mir nicht vorstellen, dass man etwas daran verbessern könnte. Das liegt also fest. Ich sehe keine Möglichkeit, da generell etwas zu ändern. Auf der anderen Seite bin ich sehr hoffnungsvoll, dass es auch in dieser Beziehung noch Fortschritte geben wird.
Farb-TV-Pionier Bruch hatte recht, auch wenn er den Fortschritt nicht mehr selbst erlebte. Mitte der 1990er Jahre kam das digitale Fernsehen auf den Markt und ersetzte die PAL-Technik. Die Farben sind heute noch brillanter, naturgetreuer und nuancenreicher.
Ich kann mich gar nicht entscheiden, ist alles so schön bunt hier.
Zu bunt? Kein Problem.
Für alle diejenigen Farbfernsehteilnehmer, deren Geschmack sich nicht mit dem unseren deckt, senden wir Dienstag von 14.30 Uhr bis 15.45 Uhr und Freitag von 16.15 Uhr bis 17 Uhr aus einem Seitenkanal ein ganz, ganz scheußliches Braun. Guten Abend.
Im Zeitzeichen erinnerte Ariane Hoffmann an den Beginn des Farbfernsehens in Deutschland, heute vor 50 Jahren. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.